IKB meets ESG, der Podcast zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation. Moderiert von Jennifer Adam.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IKB meets ESG. Mein Name ist Jennifer Adam, ich bin ESG- und Nachhaltigkeitsexpertin bei der IKB und führe Sie durch diesen Podcast. Heute zu Gast ist Dr. Claudia Schrumpf-Dörges, Partnerin bei Grant Thornton und Head of ESG. Hallo Claudia, schön, dass du da bist.
Hallo Jennifer.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Claudia, stell dich doch gerne einmal ganz kurz vor, was ist denn deine Rolle hier bei Grant Thornton und wie begleitet ihr denn auch eure Mandanten beim Thema Nachhaltigkeit?
Ja, ich bin, wie du schon gesagt hast, Partnerin hier bei Grant Thornton, leite den Bereich ESG. Bin selber Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin und komme aus der finanziellen Welt. Bin dann aber in die nicht finanzielle Welt übergegangen 2016, 2017, als dann die ersten Fragen und die ersten Themen rund um die Nachhaltigkeitsberichterstattung von unseren kapitalmarktorientierten Unternehmen aufkamen. Mittlerweile hat sich dieses Thema deutlich vergrößert, wird den ganzen Mittelstand treffen. Was machen wir oder was macht mein Team? Auf der einen Seite beraten wir insbesondere die Mittelständler auf ihrem Weg zur CSRD, aber auch da kapitalmarktorientierte Unternehmen. Und auf der anderen Seite prüfen wir Nachhaltigkeitsberichte im Augenblick noch nach derzeitigem Recht, in ganz naher Zukunft dann auch nach der CSRD.
Ja, und was vielleicht auch noch schön ist zu betonen, weswegen ich mich auch besonders freue, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ja auch mit beim IDW aktiv als jetzt mal Lehrbeauftragte für die neue Ausbildung Richtung Nachhaltigkeitsprüfung
Das ist der IDW Sustainability Auditor. Kann ich auch wirklich nur empfehlen, das ist für den Berufsstand sehr wichtig, dass der breite Berufsstand, der sich ja auch auf die CSRD und die ESRS-Standards vorbereiten möchte, hier fundiert auch über 2 Wochen in Stücken, natürlich nicht am Stück, sondern immer in Teilen begleitet wird und die Themen rund um die Nachhaltigkeitsberichterstattung dort eigentlich sehr konzentriert näher gebracht werden.
Also quasi eine Weiterbildung für die Wirtschaftsprüfer in dem Bereich.
Genau.
Ja, sehr schön. Deswegen kriegen wir dann ja von dir mal aus erster Hand so mal die Sicht der Wirtschaftsprüfer mitgeteilt zu dem ganzen Thema Nachhaltigkeit. Und ich glaube, es ist allen bewusst, ESG, das Thema Nachhaltigkeit wird immer relevanter für den Mittelstand auch. Wieso ist das so?
Ja, wieso ist das Thema relevant für den Mittelstand? Wo soll ich jetzt ausholen? Der Green Deal hatte ja irgendwann mal gesagt oder fordert ein, dass über verschiedene Regulatorien, über verschiedene Gesetze auch dann Transparenz geschaffen werden soll im Rahmen der Berichterstattung über Nachhaltigkeitsthemen. Eines dieser Regularien ist dann die CSRD, die einschlägig wird für den Mittelstand, weil nunmehr auch der Mittelstand über Nachhaltigkeit Bericht erstatten muss. Bis jetzt mussten das halt nur einige wenige Unternehmen, das sind unsere großen kapitalmarktorientierten Unternehmen in Deutschland mit mehr als 500 Mitarbeitenden. Das waren ungefähr 500 Unternehmen und jetzt werden es, wenn wir die ganzen Mittelstandsunternehmen dazu holen, werden sehr viele neue Unternehmen dazukommen und es werden 15.000 Unternehmen sein in Deutschland, in Europa sogar 49.000 Unternehmen, die von der CSRD betroffen sein werden. Das Kapitalmarktkriterium fällt weg und es wird alle großen Kapitalgesellschaften treffen, beziehungsweise denen gleichgestellte Personengesellschaften.
Vielleicht bevor wir nochmal einen Schritt zurückgehen, was bedeutet denn große Unternehmen nach HGB?
Große Unternehmen sind im HGB definiert, in § 267. Da gibt es Regelungen, in welche Kategorie, in welche Größe ein Unternehmen fällt. Da gibt es die kleinen, die mittleren und die großen. Und die großen Unternehmen waren eigentlich jetzt bis jetzt so definiert, dass sie über die Bilanzsumme, Umsatzerlöse und Personenzahl 2040 Millionen bzw. 250 Mitarbeiter definiert worden. Diese Schwellenwerte sind jetzt erhöht worden um 25% im monetären Bereich, sodass es jetzt 25 und 50 Millionen sind. Die 250 Mitarbeiter sind geblieben. Das heißt, wenn man zwei dieser drei Kriterien reißt und drüber ist, dann gilt man als großes Unternehmen.
Ja, das zählt natürlich für viele oder bedeutet für viele deutsche Unternehmen im Mittelstand, dass sie drunter zählen und auch berichten dürfen.
Genau. Ja. Du nennst es berichten dürfen. Viele Mittelständler nennen es berichten müssen.
Ja, es ist ja immer eine Sichtweise auf die Themen. Sieht man es als Chance oder Herausforderung. Aber vielleicht, bevor wir jetzt noch mal tiefer reingehen, du hattest ja den EU Green Deal schon genannt, dass wir noch mal ein bisschen einordnen, wie sieht es regulatorisch denn aus? Weil in der EU gibt es ja nicht nur die CSRD durch den EU Green Deal, sondern noch ein paar mehr. CSDDD, die Taxonomie, wie hängt das denn alles zusammen?
Also wir haben verschiedene Gesetzesinitiativen oder Regelungen in der EU. Ganz aktuell oder ging in den letzten Monaten ja auch sehr viral, hat auch die Bundesregierung war sich da nicht einig, ist die CSDDD. Die CSDDD gehört nicht direkt zur eigentlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ich hole mal so ein bisschen aus. Einige Unternehmen des deutschen Mittelstandes sind schon heute vom sogenannten deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz betroffen. Das ist ein deutsches Gesetz, welches verlangt, dass Unternehmen gewisse Sorgfaltspflichten in Bezug auf Menschenrechte entlang der Lieferkette aufsetzen. Die CSDDD ist nun ein europäisches Lieferkettengesetz, deren Anforderungen aber deutlich weitreichender sind als die des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes, womit auch zusätzliche Herausforderungen natürlich auch für Mittelstandsunternehmen einhergehen. Die eigentliche Berichterstattung ist die CSRD. Die CSRD verpflichtet bestimmte Unternehmen, wir haben gerade über die Größe gesprochen, über Nachhaltigkeit zu berichten. Und die CSRD löst eine schon bestehende Regelung zur verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichterstattung ab. Das war die NFRD, über die ich eben gesprochen habe, von der in Deutschland aber nur diese 500 Unternehmen betroffen waren. Ziel der CSRD ist jetzt, einen einheitlichen Berichterstattungsrahmen zu schaffen und so die bisher schwierige Vergleichbarkeit von Nachhaltigkeitsinformationen zu verbessern. Wie tut sie das? Sie hat halt die ESRS als verpflichtende Normen implementiert. Und das sind ja Normen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, ganz ähnlich, wie man sie aus dem HGB für die finanzielle Welt kennt oder halt aus dem IFRS-Bereich für die finanzielle Welt. Und daneben gibt es noch die sogenannte EU-Taxonomieverordnung. Der Finanzsektor, du bist ja auch Teil des Finanzsektors, spielt da ja auch eine Schlüsselrolle, da nachhaltige Investitionen als entscheidender Hebel auch für den Wandel der EU-Wirtschaft angesehen werden. Und die EU-Taxonomieverordnung ist jetzt ein Klassifizierungssystem für grüne Investitionen. Und Ziel dieser Verordnung ist, die Investitionen in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten zu lenken und damit also auch einen wichtigen Beitrag zum europäischen Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu leisten. Und entsprechend sollen also auch Nachhaltigkeitsaspekte in Finanzierungsentscheidungen mit einfließen, zum Beispiel in Form von Covenants bei der Vergabe von Krediten. Und die Gelder von institutionellen Anlegern sollen also der nachhaltigen Entwicklung dann dienen. Und hieraus ergibt sich auch eine entscheidende Weichenstellung und eine entsprechende Bedeutsamkeit für Unternehmen, die dann nämlich ihre Wirtschaftstätigkeiten einordnen müssen in taxonomiefähige und taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten. Wie grün ist mein Unternehmen?
Ja, also alles ausgerichtet in Richtung nachhaltiges Wirtschaften, genauer hinzuschauen, wo ihr natürlich auch durch die CSRD als Wirtschaftsprüfer bei der Berichtspflicht natürlich auch mit ins Spiel kommt. Du hast es schon erwähnt, die ESRS-Standards. Was wird denn dort gefordert und über was müssen Unternehmen und dürfen Unternehmen dann in Zukunft berichten?
Die ESRS im jetzigen Z1 umfassen 12 sektorunabhängige sektoragnostische Standards. Zwei dieser Standards beschäftigen sich mit allgemeinen Angaben und Anforderungen. Die restlichen 10 Standards umfassen die 3 Säulen E, S und G, Environmental, Social und Governance. Im Umweltbereich gibt es 5 Standards, diese Topical Standards, die sie dann genannt werden. Das ist der E1 zum Klimawandel, der E2 zur Umweltverschmutzung, E3 sind die Wasser- und Meeresressourcen, E4 biologische Vielfalt und Ökosysteme und E5 ist die Kreislaufwirtschaft. Im sozialen Bereich haben wir 4 Standards, betreffend erstmal den S1 die eigene Belegschaft, dann S2, das sind die Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette. Hier spannen wir also den Kreis ein bisschen weiter. Die S3 sind die betroffenen Gemeinschaften und S4 sind die Verbraucher und Endnutzer. Und im G-Bereich, im Governance-Bereich gibt es nur einen Standard, den G1 zur Unternehmenspolitik. Aber das Thema Governance zieht sich eigentlich durch die komplette Berichterstattung durch und ist auch in anderen Standards wiederzufinden. Zu diesen Themen, die ich gerade genannt habe, gibt es jetzt zahlreiche Unter- und auch Unterunterthemen. Und wird jetzt ein Thema, beziehungsweise, und das ist jetzt das Wichtige, ein Impact, den das Unternehmen hat, nicht in den Standards adressiert, ist es aber für das Unternehmen dennoch relevant, muss es darüber auch berichten. Diese Themen, die also hier adressiert werden oder diese Impacts, die sind nicht abschließend, sondern wenn ein Unternehmen sehr individuell ein Thema aus dem Nachhaltigkeitsbereich hat, dann muss es halt individuell darüber unternehmensspezifisch berichten. Die ganzen ESS enthalten 1178 Datenpunkte. Das ist eine Menge. Diese Datenpunkte sind entweder narrativer, quantitativer, auch monetärer Natur. Und von denen sind nur 265 komplett freiwillig. Jetzt fällt man ja eigentlich ziemlich um und sagt, das ist ja jetzt eine Menge, über die man jetzt verpflichtend noch berichten muss. Und über diese tatsächlich dann zu berichtenden und offenzulegenden Datenpunkte entscheidet jetzt aber das Ergebnis der sogenannten doppelten Wesentlichkeitsanalyse. Und durch die in dieser Analyse als wesentlich festgelegten Themen, Unterthemen, konkreter wieder, also Impacts, Risks und Opportunities, bestimmt das Unternehmen, welche und damit auch wie viele Datenpunkte offenzulegen sind.
Das heißt ja, Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Berichterstattung ist die doppelte Wesentlichkeitsanalyse, die ja auch relativ umfangreich ist. So, ihr begleitet ja auch Mandanten, aber mit wir auch unsere Kunden in dem Bereich. Wie ist denn eure Sichtweise auf das Thema doppelte Wesentlichkeitsanalyse? Was ist das und was wären vielleicht wichtige Punkte zu beachten?
Also wie du schon gesagt hast, die doppelte Wesentlichkeitsanalyse ist eigentlich das Herzstück der Berichterstattung. Da sollte man sich auch Zeit nehmen, die sachgerecht und ordnungsmäßig durchzuführen. Sachverhalte sind immer dann als wesentlich einzustufen, wenn sie entweder für den Geschäftserfolg oder aus ökologischer bzw. sozialen Gesichtspunkten wesentlich sind. Und Unternehmen sind verpflichtet, nicht nur über die Auswirkungen der Nachhaltigkeitsaspekte auf das Unternehmen, also von außen nach innen, outside in, das ist die Financial Maturity, Bericht zu erstatten, sondern auch umgekehrt über die Auswirkungen der Tätigkeiten des Unternehmens auf die Außenwelt, auf Menschen und Umwelt. Und das ist die sogenannte Inside-Out-Perspektive. Das ist die Impact-Maturity. Nachhaltigkeitsaspekte sind dann wesentlich, wenn sie sich auf die Outside-In, also die Financial Maturity oder die Inside-Out, Impact-Maturity beziehen. Und Auswirkungen sind immer dann über Auswirkungen ist immer dann zu berichten, wenn sie tatsächlicher Natur oder auch nur potenzieller Natur sind, aber auch positive und negative Auswirkungen des Unternehmens auf Menschen oder Umwelt sind darzustellen und das über kurz-, mittel- und langfristige Zeithorizonte.
Ja, und die Frage, die auch nochmal aufkommt, und ich glaube, was auch wichtig ist, nochmal zu betonen, auch über die gesamte Wertschöpfungskette sich das anzuschauen und zu betrachten.
Genau, also das Ganze ist, die ganzen Standards sind eigentlich auch so aufgebaut, dass es keine Berichterstattung ist, die in den Unternehmen oder an den Unternehmensgrenzen aufhört, sondern dass es eine sehr komplexe Befassung mit der Thematik eigentlich bedeutet, weil man sich die komplette Wertschöpfungskette anschauen muss. Ich höre immer wieder Mandanten, ich habe eben gesagt, Wasser- und Meeresressourcen gibt es als eigenen Standard, die dann sagen, ja, wir führen das Gespräch ja gerade in Düsseldorf, ne, und die dann sagen, ja, ich bin doch hier in der Region, ich habe ja mit dem Meer gar nichts zu tun. Und in dem Gespräch sage ich dann ja, wie kommen denn die Rohstoffe, wie kommen denn die Vorprodukte nach Deutschland? Ja, die kommen aus Asien, ja, und dann mit Containerschiffen. Und ach so, ja, jetzt kommt auf einmal wieder das Thema Meeresressourcen ins Spiel. Und ich muss es doch berücksichtigen, weil es wichtig ist in meiner Wertschöpfungskette. Ob dieses Thema dann danach so relevant ist, dass es in die Berichterstattung einfließt, das ist immer dann zu diskutieren und auch zu würdigen. Aber muss zumindest mal diese ganzen Impacts erstmal auflisten, bevor man sie dann bewertet.
Genau, und das ist auch das, was wir in unseren Gesprächen erleben, diese Feingliedrigkeit und nochmal auch hinzuweisen, über die Unternehmensgrenzen hinwegzuschauen. Das ist gar nicht so einfach für die Unternehmen. Und es gibt ja auch Standards, die man gar nicht ausschließen kann. Kannst du da nochmal kurz drauf eingehen?
Also ich muss zwingend berücksichtigen, das, was in dem ESRS 1 und dem ESRS 2 steht. Der 1er gibt allerdings nur Dinge vor, ohne Anforderungen zu stellen. Also ohne, dass er schon verlangt, dass man über bestimmte Dinge Bericht erstatten muss. Das ist im 2er geregelt. Eben der ESRS 2 ist für alle Unternehmen anzuwenden und alles das, was dort gefordert wird, darüber müssen Unternehmen jenseits von der Wesentlichkeitsanalyse berichten. Wenn wir jetzt auf die Wesentlichkeitsanalyse schauen, dann ist es so, dass eigentlich die Themen, die in den Topical Standards sind, fast ausschließlich abhängig sind von dieser Wesentlichkeitsanalyse. Faktisch stellt sich aber eigentlich heraus, dass das eben zumindest auch im produzierenden, bei produzierenden Unternehmen, dass also der E1, das Thema Klimawandel, als auch zumindest bestimmte Themen des S1, die eigene Belegschaft und auch der Governance-Standard relevant sind für viele, viele Unternehmen. Wenn diese Standards dann relevant und wesentlich sind, müssen Unternehmen im Rahmen vom E1 unter anderem über ihren Energiemix berichten und in diesem Zusammenhang auch über Energieintensität, Energieverbrauch pro Umsatz. Um es mal jetzt konkret zu machen, auch über ihre Treibhausgasemissionen, Stichwort hier Scope 1, Scope 2 und Scope 3, sind denn dort Angaben zu tätigen. Im Rahmen vom S1 müssen Unternehmen hinsichtlich ihrer eigenen Belegschaft dann, wenn diese Themen wesentlich sind, über das Gender Pay Gap berichten, über Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, Schulungen, die sie angeboten haben, aber auch Arbeitsunfälle, das Diversity-Konzept und vieles mehr.
Ja, ein breiter Bogen, der gespannt wird und vor allen Dingen auch vieles, also das erleben wir in den Gesprächen, wo die Unternehmen sagen, ja, da haben wir ja schon was, aber sich noch nie strategisch, konzeptionell Gedanken zu den Themen gemacht haben.
Das stimmt. Also es ist oft so, dass der Mittelstand, der fängt nicht bei Null an. Der hat sich auch nachhaltig in den letzten Jahren eigentlich entwickelt, hat aber sicherlich nicht zu all den hier geforderten Themen oder Impacts schon die konkreten Daten erhoben. Und das macht es halt für den Mittelstand insbesondere so komplex und auch schwierig.
Ja, und das ist es ja zum Teil auch wirklich dieses zunehmende regulatorische Monster, was so wahrgenommen wird mit ganz vielen Datenpunkten. Und vielleicht hat man sich schon Gedanken gemacht, aber nicht strategisch und weiß gar nicht genau, wo sind die Datenpunkte. Wobei in vielen Punkten auch es natürlich schon abgedeckt ist, vielleicht durch eine ISO-Zertifizierung oder sonstiges. Aber bevor wir da tiefer reingehen, Ist vielleicht nochmal ganz spannend in der Hinsicht, worauf achtet ihr als Wirtschaftsprüfer denn konkret und was müssen denn Unternehmen an euch liefern?
Also mit diesen neuen Berichtsanforderungen der CSRD geht eine verpflichtende inhaltliche Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung einher. Zunächst eine Prüfung mit sogenannter begrenzter Sicherheit und in ein paar Jahren langfristig dann mit einer sogenannten hinreichenden Sicherheit. Die hinreichende Sicherheit kennt der Mittelstand, das ist eigentlich das Niveau, was im Bestätigungsvermerk abgebildet wird für den Jahresabschluss und den Lagebericht. Ziel des Mandanten muss aber jenseits des Sicherheitsniveaus, das wir hier bei der Prüfung ansetzen, Ziel des Mandanten muss sein, einen fehlerfreien Nachhaltigkeitsbericht aufzustellen und zu erstellen. Und dafür ist es notwendig, dass man Prozesse und Kontrollen genauso wie in der Finanzberichterstattung aufbaut. Dadurch die Berichts- und Prüfungspflicht der Nachhaltigkeitsberichterstattung langfristig auch eine Gleichwertigkeit der finanziellen und nicht finanziellen Berichterstattung angestrebt wird, sollten die Prozesse der Datenerhebung und der Berichterstellung auch aufeinander abgestimmt sein und integriert sein, soweit das denn möglich ist. Insbesondere ist auch der Prozess der Wesentlichkeitsanalyse umfassend zu dokumentieren. Auch das Berichtsformat spielt eine entscheidende Rolle. Nachhaltigkeitsberichte müssen nach dem ESEF-Format aufgestellt werden und die Nachhaltigkeitsangaben gemäß der ESEF-Verordnung auch ausgewiesen werden, also getaggt werden. Und das ist für den Mittelstand ein wirklich erheblicher Aufwand.
Also du hast uns jetzt ja auch noch mal ein bisschen mit reingenommen, worauf ihr als Wirtschaftsprüfer achtet und was wichtig ist. Wir empfehlen halt auch am Anfang gerne, beziehungsweise wenn man sich auf den Weg macht hin zu der Nachhaltigkeitsberichterstattung, auch frühzeitig die Wirtschaftsprüfer mit einzubeziehen, um halt auch Dokumentation, Prozessdokumentation dementsprechend aufzusetzen für das, was ihr erwartet, weil es steckt ja gerade noch alles ein bisschen in den Kinderschuhen und es entwickeln sich ja gerade Standards. Wie seht ihr das in der Praxis? Ist das wirklich sinnvoll, auch den Wirtschaftsprüfer frühzeitig schon mit einzubinden in den Prozess?
Also wir haben tatsächlich auch Projekte, immer mehr Projekte zum Thema Audit Readiness. Die Unternehmen sind jetzt in der Phase, dass sie zumindest der Mittelstand, dass sie die Wesentlichkeitsanalyse entweder mittendrin stecken oder abschließen. Und wenn ich so eine Wesentlichkeitsanalyse nicht ordentlich gemacht habe, führt es jetzt dazu mitunter, dass ich hinten im Bericht dann wesentliche Themen einfach weglasse. Das darf nicht sein, das sollte nicht sein. Und deshalb sagen die Unternehmen, damit ich da so eine Sicherheit habe, dass ich auch den Keller richtig aufgesetzt habe, um das Haus darauf zu bauen, helft doch bitte oder gebt doch bitte eure Einschätzung dazu ab, ob diese Wesentlichkeitsanalyse als Herzstück passt. Denn darauf aufbauend wollen wir jetzt ja auch Prozesse entwickeln, Daten erheben. Und dafür ist das ungemein wichtig, dass man da auch eine Sicherheit bekommt. Und hier kann ich die Unternehmen nur raten, auf ihren Wirtschaftsprüfer zuzugeben, der dann auch später die Nachhaltigkeitsberichterstattung prüfen wird. Und um ihn hier auch um seine Einschätzung zu bitten. Denn das sind auch Dinge, die der Wirtschaftsprüfer tun kann, ohne gegen Unabhängigkeitsthemen zu verstoßen. Es ist ja quasi das, was er später sowieso prüfen würde.
Mhm. Und was da, glaube ich, auch nochmal wichtig ist, muss der Wirtschaftsprüfer zwangsläufig der sein, der auch den Lagebericht prüft? Oder kann beim Nachhaltigkeitsbericht auch ein anderer den Bericht prüfen? Weil das, was wir bei uns in den Kundengesprächen erleben, ist, dass viele sagen, oder einige Unternehmen, ich glaube, mein Wirtschaftsprüfer kann das gar nicht, der ist noch gar nicht so weit.
Mhm. Also die CSRD in der europäischen Fassung gibt die Möglichkeit, dass der Nachhaltigkeitsbericht von dem Abschlussprüfer geprüft wird, von einem anderen Wirtschaftsprüfer geprüft wird oder von einem unabhängigen Erbringer von Bestätigungsleistungen. Diese letzte Möglichkeit, wir nennen sie auch schon mal TÜV und Co., was ja auch ist in einigen Ländern auch akzeptiert worden. Im deutschen Referentenentwurf gibt es diese Möglichkeit nicht. Der deutsche Referentenentwurf der im Augenblick auch nur vorliegt. Wir haben ja noch kein, finales Gesetz. Geht davon aus, dass es der Abschlussprüfer ist oder ein Wirtschaftsprüfer ist. Es bleibt also in der Hand des Wirtschafts- oder Abschlussprüfers, was ich auch als Wirtschaftsprüfer natürlich sehr unterstütze und nachvollziehen kann, weil ja auch die Prüfung des Lagerberichts irgendwo Home-Turf des Wirtschaftsprüfers ist. Es ist nicht zwingend notwendig, den Abschlussprüfer zu nehmen für die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichtes. Ich glaube schon, dass viele Wirtschaftsprüfer da auch sich gerade, wir haben eben über den Sustainability Auditor gesprochen, sich auch weiterbilden. Und wir werden auch sehen, dass das Ausbildungsniveau hier auch deutlich zunehmen wird. Es nimmt ja auch gerade schon zu. Und ich glaube, dass es zumindest aber mittel- oder langfristig Sinn macht, Abschlussprüfung und Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung in eine Hand zu geben, wenn der dahinterstehende Prüfer auch geeignet und kompetent ist natürlich. Warum? Weil es doch sehr viele Synergien auch zwischen diesen beiden Berichten gibt und es natürlich oder als Prüfer man diese Synergien auch ausnutzen wird im Rahmen der Prüfung oder der Prüfungen, die man dann hat, aber auch umgekehrt natürlich das Unternehmen es einfacher hat, weil das Unternehmen ja auch in der Regel begrenzte Ressourcen hat und es dann immer schwierig wäre, wenn dann zwei verschiedene mit ganz ähnlichen Fragen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch noch kommen.
Und Ressourcen im Unternehmen ist auf jeden Fall auch nochmal ein wichtiges Thema. Aber bevor wir das Thema aufmachen, weil jetzt die Zeit auch schon ein bisschen vorangeschritten ist, gibt es aus dem ganzen Potpourri, was wir heute besprochen haben, noch Aspekte, die du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Es gibt einige Unternehmen, die meinen immer noch, das geht vorüber, das wird nicht kommen. Und den rate ich jetzt, wir haben jetzt Juni, setzt euch dran, macht was, weil das Gesetz ist durch, die CSRD ist durch, sie wird nur noch in nationales Recht umgesetzt. Hier hat auch der deutsche Gesetzgeber nur ganz wenig Spielraum in der Umsetzung. Wartet bitte nicht weiter, sondern macht es jetzt. Ab dem 01.01.2025 müssen Daten erhoben werden. Und es fällt unheimlich schwer, diese Daten dann nächstes Jahr retrograd zu erheben. Am langen Ende führt es dazu, dass man dann ein eingeschränktes Testat, einen eingeschränkten Prüfvermerk kassiert oder sogar ein Versagungsvermerk. Deshalb so ein bisschen jetzt hier Juni, Last Call, setzt euch dran, beginnt mit der Wesentlichkeitsanalyse, setzt schon mal Prozesse auf bei Themen, von denen jenseits der Wesentlichkeitsanalyse man sowieso weiß, dass sie kommen werden, zukommen werden auf ein Unternehmen. Und startet, wenn noch nicht gestartet wurde.
Ja, und deswegen danke auch, dass du uns nochmal mitgenommen hast in die Sichtweise der Wirtschaftsprüfer auf das Thema, weil das ist auch manchmal, was wir noch in Gesprächen erleben. Es ist schon klar für die Unternehmen, dass etwas kommen wird und dass es groß ist, aber wie groß es ist und dass auch eine Wesentlichkeitsanalyse nicht vielleicht in 2 Tagen erledigt ist, sondern auch ein vielleicht etwas längerer Prozess einfach darstellt und ist bei manchen Unternehmen leider auch noch nicht angekommen.
Auch das kann ich bestätigen, ja.
Also haben wir die gleiche Sichtweise. Wir begleiten ja auch ähnlich Kunden mit, beziehungsweise ihr Mandanten auf dem Weg dorthin. Deswegen sind unsere Erfahrungswerte wahrscheinlich auch sehr ähnlich in dem Bereich.
Aber ich muss auch sagen, es gibt auch andere Mandanten, die sich schon im letzten Jahr auf den Weg gemacht haben und auch sehr weit sind und das sehr professionell angehen und genau wissen, was für einen Mehrwert jetzt eine ordentliche prozessuale Aufstellung hat für das Unternehmen. Diese Unternehmen sind jetzt schon wirklich weit und sind jetzt teilweise schon in der Datenerhebung, weil die Unternehmen sagen, ich möchte einfach die Zeit haben, um nächstes Jahr zumindest so eine Art Dry Run zu machen, um schon mal die Daten für ein Jahr zu erheben, auch wenn ich es noch gar nicht muss, aber um zu sehen, wo habe ich denn noch Probleme. Und das merkt man, dass das wirklich, dass die auf einem ganz anderen Niveau jetzt schon unterwegs sind. Da haben wir auch einige in der Mandantschaft und das macht dann auch immer Spaß, mit den Unternehmen dann zusammenzuarbeiten.
Genau, ja, also dieses Band und dieses Spektrum sehen wir auch und trotzdem ist es immer wieder erstaunlich, dass es immer noch gar nicht so bei allen auf der Agenda drauf ist oder noch nicht die Wichtigkeit erkannt wurde, weil es sind ja auch Chancen, die dahinter liegen und mit all der Regulatorik, die natürlich auch viel Prozessoptimierung bedeutet, aber auch Prozesse aufsetzen, gerade im Mittelstand natürlich auch, wenn es mal Manpower bedeutet, was dahinter einfach steht, auf jeden Fall etwas, was nicht nur Herausforderungen darstellt, sondern auch Chancen mit sich bringt. Mhm. Ja, dann danke ich dir in die tiefen Einblicke, beziehungsweise eigentlich haben wir eher ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Wahrscheinlich hätten wir noch deutlich länger darüber sprechen können. Zum Abschluss hole ich mir gerne noch so ein kurzes Statement im Sinne eines Blitzlichtes ein. Und zwar Net Zero 2045 ist. Wie würdest du das einschätzen?
Tja, wir alle spüren in den letzten Jahren die Auswirkungen des Klimawandels, jetzt gerade unmittelbar ja auch durch die ganzen Unwetter in Bayern, ganz aktuell sogar. Tja, als Bestandteil des Green Deals soll die Berichtspflicht auch zu dessen Zielerreichung beitragen, nämlich, dass die EU bis 2050 klimaneutral wird. Auch durch die Änderung des Klimaschutzgesetzes hat die Bundesregierung die Klimaschutzvorgaben verschärft und auch Treibhausgasneutralität bereits bis zum Jahr 2045 festgeschrieben. Inwiefern dieses Ziel jetzt erreichbar ist, glaube ich, hängt von uns allen ab. Eine Berichterstattung alleine ändert notwendigerweise noch kein Verhalten. Allerdings sehen wir, dass als Ausgangspunkt einer sich nun entwickelnden Transparenz immer mehr Nachhaltigkeitsinitiativen im Sinne auch von CO2-Reduktionszielen in Unternehmen angestoßen werden. Und wir hoffen alle, dass diese Initiativen größer werden und dann auch fruchten.
Ja, das hoffen wir wirklich alle. Nicht nur für uns, sondern wahrscheinlich auch für nachfolgende Generationen. Dann danke ich dir für deine Zeit.
Ich habe zu danken.
Und ja.
War sehr nett. Und vielleicht machen wir mal einen Folgepodcast.
Genau. Nächstes Jahr, wenn dann schon ein bisschen mehr die Berichterstattungspflicht ausgerollt ist, können wir nochmal ein Update machen.
Machen wir.
Wenn Sie sich persönlich zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation austauschen wollen, melden Sie sich gerne.